Wir kommen heute zu 1. Mose 13 und wir lesen die Verse 1 bis 4. Darf ich bitten, Uwe, dass du uns vorliest? Und übrigens, Uwe, der vorliest, der ist zum ersten Mal da in der Bibelklasse. Aber der war schon mehr dabei als viele andere. Er hat zum Beispiel die ganze Serie von Matthäus, Dutzende von Serienteile, die hat er transkribiert, als Buch aufbereitet. Was sind das? Etwa 800 Seiten?
540.
Ah, habe ich ein bisschen übertrieben. ich bin kein Amerikaner, aber das geschieht schon mal. Also 540 Seiten, das wird als Buch rauskommen. Ja, also freut mich ganz besonders, Uwe, dass du diesen Part übernimmst. Bitte, Verse 1 bis 4.
1. Mose 13, Verse 1 bis 4. Und Abram zog herauf aus Ägypten, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm in den Süden. Und Abram war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und er ging auf seinen Zügen vom Süden bis Bethel, bis zu dem Ort, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er dort zuvor gemacht hatte. Und Abram rief dort den Namen des Herrn an.
Danke. Wir haben bereits gesehen die Geschichte Abrahams in Kapitel 11 und 12. Abraham war ein Götzendiener in Ur in Chaldäa im heutigen Südirak. Der wahre Gott ist ihm in Herrlichkeit erschienen, hat ihn herausgerufen aus diesem Götzendienst, um ins verheißene Land zu gehen. Er sollte das Vaterhaus, die Verwandtschaft verlassen. Abraham ging gehorsam, er hatte sich bekehrt. Von dem Götzendienst in Ur hat er sich abgewendet, dem wahren Gott zugewendet und er war gehorsam, einen ganz neuen Weg zu gehen. Aber es war doch nicht ganz gehorsam, denn er hatte seinen Vater Terah mitgenommen. Und das war im Widerspruch zu dem Gebot, das Vaterhaus zu verlassen. Und darum hat er dann auch nicht gleich das verheißene Land erreicht. Die Reise ging über den fruchtbaren Halbmond nach Norden bis nach Haran, heutige Südtürkei, und dort blieb er hängen. Er kam nicht ins verheißene Land. Er hätte also von dort dann nach Süden stechen müssen. Das kam nicht dazu, bis das Hindernis aus dem Weg war. Terah starb. Und da ging es weiter. Und so ist es, wenn man im Glaubensleben blockiert wird, muss man sich fragen, was ist das Hindernis? Und dieses Hindernis muss in den Tod. Und dann ging die Reise weiter und er kam ins verheißene Land. Aber wir haben gesehen, schon bald gab es ein neues Problem. Eine große Hungersnot. Er hätte sich fragen müssen, was ist der Grund für diese Hungersnot? Es könnte ja sein, wenn ein großes Problem in unser Leben kommt, dass es zusammenhängt mit irgendetwas, das nicht recht ist in unserem Leben. Muss aber nicht sein. Es gibt auch große Probleme, die gerade kommen, weil wir treu sind. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 16, eine große Tür ist mir aufgetan in Ephesus. Und der Widersacher sind viele. Der Feind mobilisiert, wenn Gott uns in unserem Auftrag eine offene Türe gibt. Aber man muss sich fragen. Und er hat sich nicht gefragt, sondern ist gleich ausgewichen nach Ägypten. Wenn es im Nahen Osten nicht regnet, dann kann man nach Ägypten gehen. Das ist ein Land mit sehr, sehr wenig Regen. Braucht den Regen auch nicht, weil das Wasser kommt aus Schwarzafrika über den Nil. Und für uns ist aber klar, der Herr wollte ihn im Land Kanaan, nicht in Ägypten. Das war falsch. Er hätte fragen müssen, was ist das Problem? Und wir finden das Problem sofort im Text. Er hatte Lot mit dabei, nach wie vor. Aber Lot war ja ein Verwandter. Und er sollte das Vaterhaus und seine Verwandtschaft verlassen. Das war noch ein Problem. Lot. anstatt das Problem zu lösen und sich von Lot zu trennen, ihn wieder heimzuschicken? Na gut, wenn man an einen falschen Ort gegangen ist, dann muss man einfach nachher wieder heimgehen. Wenn man gemerkt hat, das ist der falsche Ort. Eigentlich ziemlich einfach. Aber er geht nach Ägypten. Auf dem Weg realisiert er, dass seine Frau ja so schön ist. Und das könnte bedeuten, dass in Ägypten, in diesem heidnischen Land, Abraham umgebracht wird und jemand will seine Frau. Er wird nicht umgebracht, sondern in dem heidnischen Land merken sie, die Frau ist sehr schön. Nicht nur schön. Die sehen mehr als Abraham. Und das ist nicht gut. Der Mann sollte am meisten sehen. Ja, aber als Vorsorge hatte Abraham bereits seiner Frau gesagt, wenn wir nach Ägypten kommen, dann sag bitte, du bist meine Schwester, beziehungsweise ich bin dein Bruder. Das war ja gar nicht so falsch, denn in Kapitel 20 sehen wir, sie waren Halbgeschwister. In dieser Zeit vor 4000 Jahren war das noch üblich. Das wurde erst mit dem Auszug aus Ägypten vor 3600 Jahren im Gesetz Mose dann ganz scharf verboten. Da werden alle Verwandtschaftsgrade, die verboten sind, werden aufgelistet, feinsäuberlich in 3. Mose 18. Aber eben, das muss man wissen. Und er sagt, sag, ich bin dein Bruder. Das war ja wahr. Aber er wollte das so machen, damit die Leute denken, aha, in dem Fall nicht die Frau. Also Lügen mit der Wahrheit. Und wir haben gesehen, das ist nicht das Gleiche, wie wenn wir nicht alles erzählen. Wir müssen nicht allen Leuten alles erzählen. Aber wenn wir es so sagen, dass er meint das, dann ist es eben auf indirektem Weg Lügen. Man muss das feinsäuberlich unterscheiden. Aber es kommt dazu, dass die Ägypter wirklich denken, die ist ja sehr schön, das muss die Frau werden für den Pharao. Der Pharao heiratet sie. Aber dann greift Gott ein mit Plagen und die ganze Sache wird schließlich bekannt. Und der Pharao annulliert die Ehe, gibt die Frau zurück und sagt, warum hast du mir das nicht gesagt? Sieht man Abraham, der ein Missionar sein sollte in Kanaan, für den wahren Gott unter den Götzendienern in Kanaan. Der kommt als Missionar nach Ägypten und es kommt Schande über sein Zeugnis. Ein Heide muss ihm sagen, was der richtige Weg wäre. Warum hast du mir das nicht gesagt? Hier, wenn das deine Frau ist, dann ist das nicht meine. Dann war die Eheschließung, es wird nichts gesagt von, dass die Ehe quasi im Beischlaf vollzogen worden wäre. Es wird nur gesagt, dass er sie genommen hatte. Und dann ist natürlich klar, die Ehe ist illegal, annulliert. Die Frau wird zurückgegeben. Gott hat eingegriffen. Und es war natürlich eine Attacke von Satan. Satan wusste seit dem Garten Eden, Gott hatte angekündigt, der Same der Frau wird eines Tages kommen und der Schlange den Kopf zertreten. Und es wurde klar, als Gott Abraham berief, über diese Linie von Adam, nämlich über Noah und dann über Abraham, wird einmal der Erlöser kommen, der der Schlange den Kopf zertritt. Und darum war es wichtig, dass Gott Abraham eine Nachkommenschaft verhieß, in der einmal die ganze Welt gesegnet wird. Aber Satan versuchte, noch bevor ein Kind in der Ehe geboren wurde, diese Ehe zu zerstören. Dass also Sarah sich mit dem Pharao verheiratet und Abraham bekommt kein Kind von Sarah, wie das von Gott geplant war. Merkt man diese Attacke? Das war wirklich eine satanische Attacke auf den Heilsplan Gottes. Und darum hat Gott mit Plagen in Ägypten angegriffen, die Sache ans Licht gebracht und im letzten Moment noch die Katastrophe verhindert. Also schon ganz eindrücklich, was da geschehen ist. Und Abraham hatte viele Hochzeitsgeschenke bekommen. Mägde, Knechte, Haustiere. Und offensichtlich musste er die nicht mehr zurückgeben. Der Pharao war so großzügig, und wir haben letztes Mal gesehen, sogar eine Delegation aus Ägypten hat ihn auf dem Heimweg nach Kanaan begleitet. Und jetzt sind wir zu Kapitel 13 gekommen. Abraham zog herauf aus Ägypten, Vers 1. Das ist geografisch so. Von Ägypten geht es nach Kanaan hinauf. Und damals, als er nach Ägypten ging, in Kapitel 12, da ging er eben nach Ägypten hinab. Und es ging wirklich auch geistlich abwärts. Und da geht es nun geistlich wieder aufwärts. Es wird dann betont, Mose schreibt, er hatte Kleinvieh und Rinder und Zelte. In Vers 5. Und Vers 2, Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Warum wird das an dieser Stelle gesagt? Weil er eben noch sehr viel in Ägypten bekommen hatte. Das wird alles noch von großer Bedeutung sein, wie wir sehen werden. Und dann haben wir gesehen, Vers 3, er ging auf seinen Zügen vom Süden bis Bethel. Weiß jemand, was auf Hebräisch steht für Süden?
Negev.
Negev. Kannst du gerade was kommentieren vom Hebräischen her? Ja. Wie würdest du sonst sagen, Süden?
Darum, glaube ich. Ne?
Darum, ja. Mhm. Also auf Hebräisch sagt man Südamerika, nicht Negev, Amerika, sondern Drom, Amerika. Südamerika. Negev heißt zwar Süden, aber für die Südgegend Israels, diese Wüste, Negev ist eben die Südgegend Israels. Und hier steht Negev. Also er ging in den Südbereich des heutigen Landes Israels, des Landes Kanaans. Und von dort aus ging er weiter nach Norden, an Salem vorbei, Jerusalem, und nach Bethel. Das ist im heutigen sogenannten besetzten Westjordanland. Aber ich habe das immer wieder betont, das, was man als Westjordanland bezeichnet in der UNO, das ist in Wirklichkeit das Kernland Israels. Und eben, da geht er nach Bethel. Aber ganz wichtig, von dort ging er ja aus. Das Abweichen nach Ägypten hatte dort in der Gegend von Bethel begonnen. Nicht wahr? Wir haben sogar gelesen, nach Bethel bis zu dem Ort, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er dort zuvor gemacht hatte. Wir hatten das ja in Vers 8 von Kapitel 12. Liest du nochmals, Uwe?
1. Mose 12, Vers 8. Und er brach auf von dort in das Gebirge östlich von Bethel und schlug dort sein Zelt auf. Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an.
Ja, und ab Vers 9 wird dann die Hungersnot beschrieben, 9 und 10, und das Hinabgehen nach Ägypten. Also der glückliche Ort im Land war in Vers 8 zwischen Bethel und Ai. Und dort hat er die Gemeinschaft mit dem Herrn ausgelebt. Der Ort des Altars ist der Ort der Anbetung, der Ort der Gemeinschaft mit Gott, wo er den Namen des Herrn angerufen hat. Und dann wich er ab. Und abweichen ist eben etwas, das zuerst kaum bemerkbar ist. Nicht wahr? Abweichen kann bedeuten ein paar Meter. Aber je länger man geht auf den Schenkeln eines Dreiecks, ja, runter, desto weiter wird es. Und schließlich war er in Ägypten. Aber jetzt geht es darum, dass er wieder an den ursprünglichen Ort zurückgeht. Das ist wichtig, das ist Wiederherstellung. Wenn jemand in schwere Sünde gefallen ist, dann ist das gewöhnlich nicht einfach etwas, das von heute auf morgen kommt. Das ist eine Entwicklung, die beginnt und immer weiter und immer weiter und immer weiter geht. Und darum ist es wichtig, wenn man jemandem seelsorgerlich hilft, wieder zurückzugehen, dass er den ganzen Weg wieder zurückgeht, bis zum Beginn des Abweichens. Und das ist so eindrücklich hier. Abraham geht zurück bis zu dieser Stätte zwischen Bethel und Ai, wo er den Altar hatte, wo er in Gemeinschaft war mit dem Herrn. Und wieder heißt es, rief dort den Namen des Herrn an. 13,4 schließt genau an 12, Vers 8, ein Altar und rief den Namen des Herrn an. Das ist Wiederherstellung. Und was auch auffällt, in Ägypten hatten wir nichts gelesen von einem Altar. Gut, jemand kann sagen, ja, es wird ja nicht alles berichtet. Ja, schon gut. Aber die biblischen Geschichten sind eben so. Sie sind typischerweise sehr knapp geschrieben. Es sind gewissermaßen Strichzeichnungen mit einer schwarzen, dünnen Feder. Nur das Wesentliche wird gesagt. Und das, was gesagt wird, ist ganz wichtig, dass man das beachtet und vergleicht mit dem nächsten Abschnitt, mit dem vorigen Abschnitt. Und dann erkennt man, was Gott eigentlich genau sagen möchte. Und hier sehen wir, im Land hat er einen Altar in Sichem. Und dort hat Gott ihm die Verheißung gemacht. 12 Vers 7, nicht wahr? Deine Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. In Sichem, ist heute Nablus, im heutigen Westjordanland. Eine der größten Palästinenserstädte, Nablus. Dort hat Gott gesagt, deine Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Israel. Und dann eben der zweite Altar zwischen Bethel und Ai. Auch dort Gemeinschaft mit dem Herrn, mit einem Altar. In Ägypten nichts. In Haran hatten wir auch nichts. Aber jetzt ist er wieder beim Altar. Und das wird erwähnt. Obwohl so wenig gesagt wird, so wenige Sätze. Ich glaube, wir würden eine solche Geschichte sofort mit einem Buch, wenigstens 100 Seiten. Und Romane sind ja typischerweise so 400, 500, 600 Seiten. Gut, das Matthäus jetzt auch 540, aber das ist kein Roman. Und das war eine ganze lange, lange Serie. Also, ich will nur sagen, es geht hier um knappe Geschichten und das wenig, was gesagt wird, das muss man beachten. Da wird betont, Altar. Und da ist er wieder zurück. Und jetzt gehen wir weiter. Verse 5 bis 13, bitte, Uwe.
1. Mose 13, ab Vers 5. Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Kleinvieh und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es gab Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Da sprach Abraham zu Lot, lass doch kein Gezänk sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich mich zur Rechten wenden, und willst du zur Rechten, so will ich mich zur Linken wenden. Und Lot erhob seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, gleich dem Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hin. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordan, und Lot zog ostwärts, und sie trennten sich voneinander. Abram wohnte im Land Kanaan, und Lot wohnte in den Städten der Ebene und schlug Zelte auf bis nach Sodom. Und die Leute von Sodom waren sehr böse und große Sünder vor dem Herrn.
Danke. Jetzt gibt es wieder Probleme. Streit. Streit unter Brüdern. Natürlich, Lot war ja sein Neffe. Aber im Hebräischen Ach, Bruder, Achim, Brüder, wird benutzt im weiteren Sinn für Verwandte und sogar für Angehörige des gleichen Volkes. Ich war darum in der Apostelgeschichte, wenn sich jemand an die Volksmenge richtet, sagt er, Brüder, Väter. Übliche Anrede. Man ist ein Brudervolk. Ja, aber hier gibt es Streit unter Brüdern. Und sehen wir, Mose fügt gleich an dieser Stelle hinzu, in Vers 7b, und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Warum steht dieser Satz hier?
Das waren quasi Zeuge des Zanks.
Ja, genau. In liberalen Kommentaren, liberal-theologischen Kommentaren, kann man lernen, das ist ein fehlerhaft eingefügter Satz, der gehört gar nicht dahin. Gut, das bestätigt nur 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Das ist eben eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Das zeugt nur von ihrer Torheit. Die liberale Theologie ist Torheit. Aber, es wurde gleich gesagt, die Kanaaniter, die haben den Streit mitbekommen. Und wenn in Gemeinden gestritten wird, das bekommt die Welt eben mindestens zum Teil mit. Und die sagen oft nichts. Da wird nichts gesagt, dass die reagiert haben. Es wird einfach gesagt, die Kanaaniter, die Perisiter wohnten damals im Land. Und so ist das, die reagieren nicht. Ich mache hier keine Reklame für Tim und Struppi. Aber in diesen Bande dessinée gibt es ja so zwei komische Männer mit schwarzem Hut, Anzug und Stock. Wie heißen die? Schulze und Schulze, ja. Im Französischen, im Original heißen sie anders. Und das waren effektiv zwei Brüder, also eine Brüderversammlung in Paris. Und der Autor hatte die eben immer wieder beobachtet, wenn die in die Versammlung gegangen sind. Und die fand er irgendwie toll, die zwei. Und da hat er die da in Tim und Struppi eingebaut als wichtige Nebenpersonen. Aber das hat mir so gezeigt, die Welt beobachtet, ja, nimmt wahr. Wie wir in die Versammlung gehen, wie wir rauskommen. Und ich habe auch schon gehört von jemandem, der festgestellt hat, wenn die reinkommen, schauen die irgendwie so rein. Und wenn sie rauskommen, dann strahlen ihre Gesichter. Die Welt kann so etwas sehen. Das ist einfach grandios, nicht wahr? Und darum macht ja Paulus den Vorwurf in 1. Korinther 11. Er macht ihnen den Vorwurf, dass sie nicht zum Besseren zusammenkommen, sondern zum Schlechteren. Das heißt, eigentlich sollte es so sein, dass mit jeder Gemeindezusammenkunft, die wir besuchen, dass es mit unserem Leben vorwärts geht. Aber es gibt die Möglichkeit, dass man in die Gemeinde geht und mit jedem Gemeindebesuch wird es noch schlechter als vorher. Bei den Korinthern war das so. Und immer schlechter. Sie kamen zum Schlechteren zusammen, aber sie sollten zum Besseren zusammenkommen. Nun, die Welt beobachtet das und manchmal sagen die etwas. Und manchmal fügen sie das sogar so in Bildbände rein, die in der ganzen Welt bekannt werden. Aber wir müssen uns bewusst sein, wir werden beobachtet und wir haben den Auftrag, ein Zeugnis zu sein. Und das war natürlich ein Antizeugnis. Nach diesem, was in Ägypten geschehen war und jetzt in Kanaan. Streit. Aber warum gab es Streit? Ja, der Bibeltext sagt doch etwas dazu.
Unter den Hirten.
Ja. Aber das Land ist doch groß. Ja, man muss natürlich daran denken, die Kanaaniter waren im Land. Und die mussten immer schauen, dass sie diese Weidegründe benutzten, die die Kanaaniter nicht benutzten. Und das war natürlich begrenztes Territorium. Aber das reicht dann nicht mehr, es gibt Zank. Aber jetzt bitte erklär mir, wenn du sagst, dass sie hatten zu wenig Platz eben mit dem Vieh von Lot und mit dem Vieh von Abraham. Aber vorher gab es ja auch keinen Streit in Kapitel 12. Warum jetzt?
Geld.
Wie?
Es geht ums Geld.
Ja, aber wenn es ums Geld geht, warum ging es vorher nicht ums Geld? Reicher? Weswegen?
Von Ägypten aus hatten
sie Reichtum mitbekommen. Ja, ich war dieser Bruder von Sarah. Oder angebliche, nur Bruder. Der bekam ja Hochzeitsgeschenke, weil der Pharao Sarah nahm. Und zwar hatten wir das gelesen in Kapitel 12, Vers 15 und 16. Liest nochmals, Uwe.
1. Mose 12, 15, 16. Und die Fürsten des Pharaos sahen sie und priesen sie dem Pharao. Und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Kleinvieh und Rinder und Esel und Knechte und Mägde und Eselinnen und Kamele.
Ja. Also der ist einiges reicher geworden durch den Ägyptenbesuch. Und zwar eben an Kleinvieh, das wären Schafe und Ziegen, Rinder, Esel, Eselinnen, aber auch Menschen, Knechte und Mägde kamen dazu. Und eine von diesen Mägden hieß Hagar. Oh. Das wird noch von Bedeutung sein. Die Hagar hätte er nie gehabt, wären sie nicht an den falschen Ort gegangen. Ja, also jetzt haben sie Streit, weil sie zu viel haben. Aber dieses zu viel war die Folge von einem falschen Weg. Das heißt, die Kette geht weiter. Anstatt bei der Hungersnot zu fragen, Herr, warum, was muss ich tun? Lot muss aus deinem Leben. Er ging nach Ägypten. Falscher Weg. Er lehrt seine Frau, lüg bitte. Schließlich übrigens hat er dann gelogen. Er hat dann gesagt, sie ist meine Schwester. Also so ergibt eines das andere. Und die Folge ist, Abrahams Frau wird von dem Pharao als seine Frau genommen. Und das Ganze fliegt auf. Warum hast du mir das getan? Schande über den Missionar, für den einen wahren Gott. In Ägypten, in dem Land der vielen Götter mit typischerweise Menschenkörper und Tierkörper, Köpfen. Er geht wieder zurück und die Folge ist, es gibt Streit, wieder schlechtes Zeugnis für die Kanaaniter. Und dann sehen wir aber, Abraham sieht das Problem, Vers 8, und er sagt, lass doch kein Gezänk zwischen uns, zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten sein. Also, er sieht, das geht gar nicht. Wir müssen den Streit lösen. Und jetzt wird ihm klar, wir müssen uns trennen. Und Onkel Abraham ist so großzügig. Er lässt seinen Neffen wählen. Das ist unglaublich. Er sagt, wenn du da willst, dann gehe ich da. Wenn du dort willst, dann gehe ich da. Großartig. Er sagt, wichtig, Vers 9, trenne dich doch von mir. Ist Trennung nicht grundsätzlich etwas Falsches? Wie kann er sagen, trenne dich von mir? Ja, aber sie gehörten zur gleichen Familie, nicht wahr? Aber eben, wir haben ja bereits festgehalten, wie bitte? Ja, er hätte ja Lot nie mitnehmen sollen. Er hätte ihm also sagen müssen, geh zurück nach Ur in Chaldäa und sei dort ein Zeugnis. Aber nicht hier. Es ist wichtig, dass wir am richtigen Ort ein Zeugnis sind, wo der Herr uns haben will. Und er hatte keinen Ruf, aus Ur wegzugehen. Also gehen wir zurück. Ich habe jetzt mal erzählt, ich hatte so eine wichtige Krise in meinem Leben während meines Musikstudiums und ich wollte alles beenden am liebsten, aber hatte keinen Auftrag vom Herrn, das zu beenden. Aber ich hätte es gerne aufgegeben, da hätte ich viele Probleme weniger gehabt in meinem Leben. Musikstudium kann echte Gewissensprobleme bringen. Und da hätte ich das weggehabt und ich habe mir überlegt, ich mache noch ein Linguistikstudium und dann gehe ich zu einem Indianerstamm, zum Beispiel in Kanada, und würde dort die Bibel übersetzen und das wird mein Lebenswerk. Aber ich hatte keinen Ruf, das zu tun. Und ich bin froh, der Herr hat mir einen anderen Lebensweg geführt. Aber wenn ich jetzt in Kanada gewesen wäre und hätte realisiert, der Herr hat mich gar nicht bei diesen Indianern hier gewollt, im Urwald von Kanada, also im Tannenwald von Kanada, dann hätte ich einfach wieder zurück müssen in die Schweiz. So einfach. Ja, und das war übrigens auch bevor ich geheiratet habe. Dann hätte ich, ja, nein, ich hätte nicht eine Indianerin geheiratet, aber ich sage nur, ja, nichts grundsätzlich gegen interkulturelle Ehen, aber das kann sehr, sehr schwierig sein, wenn man nicht flexibel ist. Und man muss schon in der gleichen Kultur flexibel sein. Wirklich, ich lerne bis heute. Ja, alle anderen auch, danke. Das tröstet. Ja, aber ich hätte zurückgehen müssen in die Schweiz. Und Lot hätte zurückgehen müssen nach Ur in Chaldea. Aber Abraham sagt ihm, willst du links, dann gehe ich da. Gehst du rechts, dann gehe ich da. Übrigens, was heißt das links und rechts in der Geografie? Wie? Nein. Wie kommst du darauf? Links ist Osten, oder?
Rechts? Wie? Wenn man von Süden kommt, dann links oder rechts, links wäre dann in Richtung Westen. Oder?
Ach so, ja gut, das ist doch die Frage, wo, wenn du sagst, wenn man von Süden kommt, ja, dann ist Osten auf der rechten Seite und Westen auf der linken Seite. Aber dann orientierst du dich an dem Süden. Aber in der Bibel orientiert man sich am Orient. Von daher kommt das. Orient, Orientierung. Hebräisch, Osten, Mizrach. Das ist der Ort, wo aufgeht, die Sonne. Aber man sagt auch Kedem. Und Kedem heißt Osten, wörtlich vorne. Also man schaut zur aufgehenden Sonne, das ist vorne. Westen ist hinten und Süden ist rechts. Und links ist Norden. In Hesekiel 16 wird gesagt, dass Sodom rechts ist und Samaria links. Die Stadt Samaria im sogenannten Westjordanland ist eben im Norden. Und Sodom war im Süden. Wir kommen noch darauf. Beim Toten Meer im Süden. Ja, und darum wird in Joel 2 zum Beispiel gesagt, ein Teil der Armee des Königs des Nordens, wenn der Messias kommt, wird vernichtet werden und wird gestoßen werden ins vordere Meer und der andere Teil ins hintere Meer. Das vordere Meer ist das Tote Meer und das hintere Meer ist das Mittelmeer. Das ist ein bisschen biblische Geografie. Also, rechts, links, das ist Süden, Norden. Und nun sehen wir Vers 10. Liest du den Anfang nochmals, Uwe?
1. Mose 13, Vers 10. Und Lot erhob seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, gleich dem Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin.
Danke. Also, hier wird betont, was Lot mit seinen Augen gemacht hat. Und zwar sehr stark betont. Er erhob seine Augen. Richtig, die Bewegung, den Augen. Und dann sah die ganze Ebene. Und es wird richtig beschrieben, was er da sieht mit seinen beiden Augen. Die Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war. Mose erklärt, das war natürlich bevor der Herr Sodom und Gomorra dort in der Toten Meergegend zerstört hatte. Und das Ganze erschien gleich dem Garten des Herrn. Wie Eden. Wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Ich mache das bei mir so in der Bibel, wenn es geht um das Thema Sehen, mache ich mir so ein Auge mit Pupille, so stilistisch gemalt. Ich male gerne in meiner Bibel hin. Und das habe ich hier gemacht. Dann auch Vers 14. Und der Herr sprach zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte. Erhebe doch deine Augen und schau von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden und nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deine Nachkommenschaft bis in Ewigkeit. Da sieht auch einer mit seinen beiden Augen. Und es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo es geht um das Sehen. Das ist natürlich nur ein Thema. Man könnte auch die Themen anschauen über das Hören, über das Fühlen und so weiter. Aber zum Beispiel in den Evangelien habe ich mir so speziell angemerkt, überall, wo der Herr Jesus Menschen anschaut und es zu Augenkontakt kommt. Ja, eine der Stellen, der Jesus ist vor Kaiaphas, wird verhört und während des Prozesses, die Tür war offensichtlich offen, geht sein Blick hinaus in den Vorhof, wo Petrus am Kohlenfeuer sich wärmte und den Herrn dreimal verleugnet hatte. Und dann gibt es einen Augenkontakt. Lukas 22. Für einen kurzen Moment. Und Petrus bricht zusammen. Es ist so wertvoll, diese 7 Stellen in den Evangelien, wo der Herr Jesus Augenkontakt aufnimmt mit Menschen. Und da kann man ihn so malen mit Augen am Rand. Da findet man die Stellen ganz schnell wieder. Aber hier geht es jetzt eben um ein wichtiges Thema. Sehen wir im Vers 14, da sagt der Herr zu Abraham, erhebe doch deine Augen. Sieh. Aber hier ist es Lot, der aufgrund eines falschen Rates Abraham hätte sagen müssen, geh nach Ur. Nicht geh nach Norden oder geh nach Süden. Dann schaut er das an und das sieht aus, unter anderem wie das Land Ägypten. Das war ein Land, wo man eben auch sehr viel bewässert hat. Und die Leute von Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim und Zoar, das sind ja diese 5 Städte der Ebene beim Toten Meer, die haben ein Bewässerungssystem eingerichtet. Ich werde nach und nach etwas über die Identifikation dieser Ortschaften erzählen. Ich kann nur schon mal sagen, es sind 5 Ortschaften auf der jordanischen Seite des Toten Meeres. Und zwar jedes Mal platziert an einem Wadi, also einem Tal, das von den Bergen Wasser hinabführt bis ins Tote Meer. Und ich war vor einiger Zeit beim Wadi Numeira, ganz eindrücklich. Wow, da in dieses Wadi reingeht, das ist Freude, der pure Freude der Geologie, was man da sieht. Kreuzschichtung im Sandstein und so weiter. Und wirklich eindrücklich da in den Felsen drin ist man. Aber das war die Wasserversorgung für Gomorra. Und dann sind wir auch, meine Frau und ich, nach Sodom gegangen. Auch an einem solchen Wadi. Das war also mit der Wasserversorgung super eingerichtet. Das war so bewässert. Und man hat das Wasser da ausgenutzt, wie in Ägypten. Aber kann mir jemand sagen, ich spreche jetzt in der Sprache von heute, wie kommt ein Iraki, Lot war ja ein Iraki, auf die Idee, wenn er da in die Landschaft schaut, zu sagen, das sieht aus wie Ägypten.
Weil er in Ägypten war.
Ja, weil er mit Onkel Abraham eine Ägyptenreise gemacht hatte. Und das hat ihn irgendwie auf den Geschmack gebracht. Wow, Ägypten. Diese ägyptische Kultur und diese Bewässerungsanlagen. Die haben ein System aufgebaut, fantastisch, nicht wahr? Die haben den Nil ausgenutzt, weil sie keinen Regen brauchten und kaum Regen hatten. Und er sagt, das ist Ägypten, da muss ich hin. Das heißt also, dieser falsche Weg hat Lot auf einen falschen Geschmack gebracht. Und wir werden dann im Weiteren sehen, Lot trennt sich und er stellt seine Zelte auf gegen Sodom hin. Aber später im Bibeltext, ich sage jetzt nicht welche Stelle, das schauen wir später an, später im Bibeltext ist er in Sodom, in dieser verdorbenen, moralisch verdorbenen Stadt. Und noch später im Bibeltext sehen wir, er sitzt im Tor Sodoms. Er ist in der Zwischenzeit Richter geworden. Natürlich, mit guten Absichten. Er war ja ein Gerechter. 2. Petrus 2 sagt, dass Lot seine Seele täglich quälte mit dem, was er sah und hörte in Sodom. Da war er nicht zu Hause. Das war wirklich eine Katastrophe, diese Stadt. Wirklich immer unflätig, was man hörte. Und schrecklich, was man sehen konnte. Und er war nicht wohl. Aber warum wohnte er dort? Ja, vielleicht kann man etwas verbessern. Er wurde Richter. Aber er wurde nicht akzeptiert. Die Leute in Sodom sagen, dieser will den Richter spielen. Dieser Fremde. Der war nie akzeptiert, nie integriert, obwohl er eben bis zum Richteramt aufgestiegen war. Immer mehr da drin. Und wir sehen, als Gott schließlich Sodom zerstören will, er muss fliehen. Er geht, aber seine Frau, die war so verbunden mit Sodom. Sie schaut zurück, sie hat keine Kraft zu fliehen. Jetzt sollen wir das alles verlieren. Dann wurde sie getroffen von der Katastrophe, die vom Himmel kam. Er verlor seine Frau deswegen. Und gut, mit den Töchtern ist er gegangen, aber die Töchter haben ihn schließlich im Gebirge, weil sie merkten, oh, jetzt wird es schwierig mit heiraten. Und dann kam es zum Inzest. Also, muss man schauen, wie das runterging. Eine Katastrophe, alles, weil Abraham damals nicht den Herrn gefragt hat, warum ist diese große Hungersnot? Wegen Lot. Nein, eins ergibt das andere. Ja, und man könnte natürlich sagen, aber hier steht noch was. 13, Vers 10, gleich dem Garten des Herrn. Also für ihn kam das paradiesisch vor. Ich war im Paradies, gab es 4 Flüsse, die von einer Quelle ausgingen, von diesem Gebirge oder Bergland des Garten Edens, eine Quelle, und dann standen diese 4 Flüsse, wie sie in 1. Mose 2 beschrieben sind. Und da in der Ebene, Wadi Numeira, das von Gomorra, Sodom, Adama, Zeboim, Zoar, das erinnert irgendwie an den Garten Eden. Aber den Garten Eden hatte Lot nie gesehen. Ich war, den gab es ja vor der Sintflut noch. Und der Osteingang wurde von Cherubim bewacht, sodass niemand mehr zum Baum des Lebens gehen konnte. Aber es ist so, die Geografie in 1. Mose 2, die wird ja sehr detailliert beschrieben, die entspricht überhaupt nicht der Geografie, die wir irgendwo auf der Erde finden heute. Denn natürlich kann man sagen, ja, dort gab es doch einen Fluss. Der eine der 4 hieß Euphrat, der andere Tigris und noch 2 weitere. Und auch nach der Sintflut gibt es Euphrat und Tigris. Ja, natürlich. Aber das sind nicht dieselben. Euphrat und Tigris springen ja nicht in einer Quelle. Die entspringen beide in der Türkei, aber nicht in einer Quelle. Und bitte, wo sind dann die beiden anderen Flüsse? Die gibt es gar nicht. Die ganze Geografie dort in 1. Mose 2, das passt überhaupt nicht zur irdischen Geografie. Warum? Da wird ein Kritiker sagen, ja, weil das eben nur Mythos ist. Ja. Nein, das ist vorsintflutlich. Aber durch die Sintflut wurde die ganze Topologie der Erde vollkommen verändert. Und nebenbei gesagt, in der Flut brach auch der Superkontinent auseinander in die Kontinente. Und nach der Flut war das eben so, die Menschen haben sich erinnert an die alte Welt. Und das gibt so ein Heimweh, nicht wahr? Wie die vor ein paar hundert Jahren und weniger nach Amerika gegangen sind. Und sie haben sich erinnert an York. Ja, dann ist das halt jetzt New York. Aber man hat auch Zürich und Bern und Luzern, alles dort drüben in Amerika. Das sind alles so Heimweh-Namen. Und so war das auch. Das ist der Euphrat, das ist der Tigris und auch andere Bezeichnungen. Ja, und darum will ich sagen, Lot wusste gar nicht, wie der Garten Eden ausgesehen hatte. Das hat er sich schon vorgestellt. Ja, die vier Flüsse und hier vier Wadis. Aber die kommen nicht aus einer Quelle. Aber es erinnert irgendwie. Diese fünf Wadis erinnern an die vier Flüsse. Man könnte sagen, ist ein bisschen religiös. Ein bisschen fromm, dieser Vergleich. Aber was er gesehen hatte, wie das Land Ägypten. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Dieser falsche Blick. Von Abraham heißt es in Vers 12, liest nochmals.
1. Mose 13, Vers 12. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Ebene und schlug Zelte auf bis nach Sodom.
Ja. Abraham wohnte im Land. Das ist ein schöner Ausdruck. Der war wirklich jetzt zu Hause. Da, wo Gott ihn haben wollte. Und das ist sehr wichtig, wenn wir die Überzeugung haben, das ist der Ort, wo der Herr uns haben will. Dann kann man auch die Probleme besser ertragen. Wenn man weiß, man gehört hierhin. Auch in der Gemeinde. Ich gehöre hierhin. Man wohnt. Das erinnert mich ganz an den Ausdruck der sunamitischen Frau in 2. Könige. Ich war, Elisa hatte einen Kontakt mit einem Ehepaar, somit sunamitische, wohlhabende Frau und ihrem Mann. Und Elisa wollte ihr etwas Gutes tun, weil sie so Gutes getan hat für ihn. Und er sagt, was könnte ich für dich tun? Soll ich etwas zum König reden oder zum Heerobersten? Vitamin B, sagt man dem heute. Er hatte den Draht zum König von Israel und den Draht zur Spitze der Armee Israels. Und sie sagten, nein, will nichts solches. Und was sagt sie? Schlagen wir auf, 2. Könige 4. Das ist so schön, so vorbildlich. Also, er stellt diese Fragen zum König reden, zum Heerobersten, Vers 13. Und dann sagt sie im letzten Satz von Vers 13, hast du's?
Ja. 2. Könige 4, Vers 13b. Ist für dich, mit dem König zu reden oder mit dem Heerobersten? Und sie sprach, ich wohne inmitten meines Volkes.
Ja. Brauche ich nicht. Brauche keinen Draht zum König, zum Heerobersten. Ich bin hier im Volk Gottes zu Hause. Ich habe alles. Diese Genügsamkeit. Diese Zufriedenheit, diese Dankbarkeit, die wohnte im Land Israel. Das ist nicht bei allen Gläubigen so. Ich weiß, Sie sagen können in der Gemeinde, ich wohne inmitten des Volkes Gottes. Es gibt ja manche Gläubige, die sind so Randgänger, Grenzgänger an der Gemeinde. Dann kommen sie wieder, und dann nicht mehr. Aber zu Hause sein. Und da braucht man keine Vitamin B. Ja, Abraham wohnte im Land. Aber dann haben wir gesehen, Lot nähert sich dieser ganz gefährlichen, unmoralischen, schrecklichen Stadt an. Vers 12, da habe ich mir in der Bibel eine 1 an den Rand geschrieben. Das ist das erste Stadium. Dann wird das zweite Stadium kommen, in 14, Vers 12, denn er wohnte in Sodom. Und in 19, 1, er war im Tor Sodoms. Dort eine 3. Ja, so findet man die Zusammenhänge auch viel schneller, optisch. Und der Heilige Geist fügt an dieser Stelle hinzu, Vers 13, bitte.
Und die Leute von Sodom waren sehr böse und große Sünder vor dem Herrn.
Ja, da wird gezeigt, das war ein ganz gefährlicher Weg. Da begibt er sich richtig in den Rachen des brüllenden Löwen. Der Teufel wird ja verglichen in 1. Petrus 5 mit einem brüllenden Löwen, der herumgeht und sucht, wen er verschlinge. Und wirklich, das ist geschehen. Schließlich wurde die Frau, bildlich gesprochen, verschlungen. Und die Töchter wurden moralisch kaputt gemacht. Aber Abraham, Vers 14, Gott sagt ihm, nachdem er sich getrennt hatte. Und das war eben eine göttliche Trennung. Ich habe gefragt, ist Trennung nicht immer falsch? Es gibt ganz falsche Trennungen. Wenn Geschwister, die miteinander auf biblischer Basis den Weg gehen, sich trennen, ist das unbiblisch. Aber wenn man sich vom Bösen trennt, dann ist das ganz anderes. Wo haben wir Kapitel im Neuen Testament über Trennung, die göttlich sind? 1. Korinther 5. Dort geht es um Trennung von ja, also von jemandem, der in schwere Sünde fällt in der Gemeinde, wie Unzucht, also in Tat, und der muss aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Das ist aber Trennung von einer Person. Nun gibt es aber auch Stellen über eine größere Trennung. 2. Korinther 6, wir können das nach der Pause dann noch anschauen, aber schon mal so in der Übersicht. 2. Korinther 6, dort sagt Paulus, dass wenn man eine Gemeinde ist, zusammen mit Nichtbekehrten, Ungläubigen, dann muss man sich von ihnen absondern. Also mit anderen Worten, 2. Korinther 6 lehrt das Prinzip der Volkskirche, das ja die Reformatoren hochhielten. Das ist nicht biblisch. Es gibt nicht die Volkskirche, es gibt nur die Kirche der Gläubigen. Und 2. Korinther 6 sagt, dass sie sich trennen sollen. Und dann gibt es Hebräer 13. Dort sagt der Hebräerbrief, dass die messiasgläubigen Juden sich absondern sollen aus dem Lager, damit meint er die Stadt Jerusalem mit dem Tempel, absondern, hinausgehen, außerhalb des Tores, da wo der Herr Jesus gelitten hat. Das heißt, die messiasgläubigen Juden, damals im Jahr 62, die sollten sich vom offiziellen Judentum, verbunden mit dem Tempel, trennen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. 8 Jahre später wurde die Stadt Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und der Tempel vernichtet. Bis heute, der Tempel. Hinausgehen. Warum? Weil das ein Glaubenssystem war, in dem der Herr Jesus keinen Platz hatte. Und zum Beispiel die EKD, um ein konkretes Beispiel zu bringen, ist zu einem System geworden, wo der Herr Jesus keinen Platz hat. Da wird Bibelkritik als Basis gewählt. Die Bibel ist nicht Gottes Wort. Ich meine jetzt gesamthaft, ich rede ja nicht von Einzelnen, die Einzelkämpfer sind für die Wahrheit, nicht wahr? Aber das System ist vollkommen verdorben und auch moralisch vollkommen verdorben. Da hat der Herr und sein Wort keinen Platz. Da muss man hinausgehen, außerhalb des Tores. Und dann haben wir auch noch eine wichtige Stelle in 2. Timotheus 2, wo gelehrt wird, dass man sich von ihr lehren, muss man sich trennen. Also es gibt göttliche Trennungen. Und wir schauen dann noch ein paar Verse an. Aber bevor wir in die Pause gehen, noch den Hinweis. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte. Erhebe doch deine Augen. Der Herr gibt ihm wieder Klarheit durch sein Wort, wie das vorher nicht war. Also wirklich, wenn wir gehorsam sind und göttliche Trennungen durchführen, dann wird das uns im Glauben weiterbringen. Und das Wort wird uns noch mehr aufgehen und Freude wird geweckt werden. Aber jetzt mal eine halbe Stunde Pause. Einmal.